Das rote Sofa. Heute mit Hinnerk Baumgarten.
Es ist Freitagabend. Ihnen zu Hause einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen zu Das rote Sofa. Natürlich live aus Norddeutschland. Ja, und auch natürlich, wir haben hier schon oft bei uns in der Sendung über Abnehmen gesprochen. Weniger Kohlenhydrate, mehr Eiweiß, Intervallfasten, Kraftsport, Low Carb. Unser Gast sagt, Schluss damit. Kohlenhydrate brauchen wir. Wir müssen den Körper entstressen. Nur so schaltet das Gehirn auf Abnehmen, verhindert Fett einzulagern. Stichwort Cortisol. Mit einem wirklich anderen Ansatz jetzt bei uns Ernährungsmedizinerin Daniela Kielkowski. Ich grüße Sie ganz herzlich.
Danke für die Einladung.
So, und vorweg müssen wir sagen, wir haben schon etwas gemacht. Wir wollen natürlich auch Ihnen zu Hause etwas zeigen, wie so etwas funktioniert. Zum Beispiel auch eine Analyse des Stoffwechsels. Und das machen wir mittels Spirometrie. Bedeutet?
Genau. Die Spirometrie ist eine Atemgasanalyse, ja, die letztendlich mir zeigt als Ernährungsmedizinerin, wovon bezahlt unser Stoffwechsel eigentlich sein Leben. Ich sage immer so schön, wir bekommen unsere Lebensenergie nicht aus der Steckdose. Das heißt, unser Körper muss sie immer selber herstellen, ja, auch wenn wir nicht essen. Und ein gesunder Körper kann das natürlich sehr flexibel gestalten, ja. Unser Gehirn verbraucht zum Beispiel fast ausschließlich nur Zucker. Ja, und ein gesunder Stoffwechsel kann, wenn ich nicht esse, auch aus Fett Zucker herstellen. Aber ein belasteter Stoffwechsel, ein Stoffwechsel, der zu Übergewicht neigt, muss nicht mehr an seine Fettverbrennung rangehen, sondern er kann auch seine Leistung reduzieren und er kann hauptsächlich die Energie aus der Muskulatur herstellen. Das heißt, im Sparmodus sein.
Und das ist natürlich sehr schwierig beim Thema Abnehmen.
Er bezahlt praktisch das Leben aus dem falschen Topf.
Und was
kann man sehen.
Das können Sie jetzt aus der Atemluft, wir können das mal zeigen. Wir haben vor der Sendung 5 Minuten, muss ich da direkt reinatmen.
Genau.
Also das sah gut aus, muss ich sagen. Ja. Haben wir direkt vor der Sendung gemacht, das ist also keine 5 Minuten her quasi, oder jetzt ist es 10 Minuten her. Und daraus können Sie dann lesen, wie mein Stoffwechsel aufgebaut ist, wie der funktioniert.
Im Groben ja, natürlich lasse ich mir auch andere Daten geben von meinen Patienten. Ich habe ja hauptsächlich Patienten, 17.000 mittlerweile behandelt, die zu mir kommen, weil sie nicht mehr abnehmen können. Mhm. Obwohl sie wenig essen, obwohl sie Low Carb machen, obwohl sie Intervallfasten machen, wirklich diszipliniert sind und Sport treiben. Und die nehmen einfach nicht mehr ab. Und ich kann mithilfe dieses Gerätes testen, wie läuft der Stoffwechsel? Verbrennt er überhaupt noch Fett? Hat er eine niedrige Leistung? Ja, da komme ich immer darauf, dass so immer so salopp gesagt wird, man muss einfach weniger essen, als man verbraucht. Mhm. Das kann ich schon mal widerlegen mit einer halben Million Stoffwechsel.
Das ist ein großer Mythos.
Ein ganz großer Mythos, der leider immer noch
ja, in allen Köpfen ist.
In allen Köpfen ist. Und Menschen essen schon viel, viel weniger und werden immer dicker. Und es glaubt ihnen einfach immer noch keiner.
Ich glaube ihnen das, weil ich habe das Gefühl, ich esse gar nicht so viel. Und ich habe nicht das Gefühl, dass ich weniger werde, sondern eher werde ich ein bisschen mehr. Das muss ich einfach schon mal zurückgeben. Wir werden die Daten jetzt analysieren. Ich möchte an dieser Stelle sagen, Sie haben mehrere Spirometer, haben Sie in Ihrer Praxis,
genau,
und verwenden das schon sehr lange. Sie haben über 500.000 Analysen gemacht schon im Laufe von 20 Jahren.
Genau.
Und die werden jetzt auch in der Uni Kiel, werden die untersucht.
In der Universität Lübeck.
Entschuldigung,
bei dem Universität Christian Sieler.
Lübeck werden die analysiert und daraus kann sich möglicherweise
insgesamt
was
mein
ergeben.
Mein Konzept sozusagen. Ich überprüfe meine Arbeitsweise auch wissenschaftlich und findet in der Universitätsklinik auch hohes Interesse, weil man dort eben auch weiß, dass die gängigen Mythen einfach, dass wir die eigentlich schon viel kritisch oder schon lange sehr kritisch sehen, weil wir nicht weiterkommen.
Ja.
Ja, und deswegen Übergewicht, Adipositas, muss man innovativ denken, muss man kreativ denken und man muss weg von der Stigmatisierung.
Ja, und auch beim Thema Sport, Stichwort Abnehmen durch Sport, da gibt es einen anderen Ansatz von unserem Gast. Finde ich ganz interessant, hat viel von, ja, wenn man da mal drauf guckt, macht das alles sehr Sinn. Ernährungsmedizinerin Daniela Kielkowski heute Abend bei uns auf dem roten Sofa. Bevor wir beide loslegen und uns viele Dinge anhören, was in unserem Körper so los ist, erstmal ein tolles Porträt über Sie und Ihre Arbeit von Bernd Fuhrmann und Chris Braun.
Heute geht's ran an den Speck mit der renommierten Ernährungsmedizinerin Daniela Kielkowski. In ihrer Berliner Praxis hat sie mittlerweile mehr als 17.000 Patienten beim Abnehmen und Gewichthalten geholfen. Herausforderungen, die sie selber kennt.
Das fing ganz banal damit an, dass ich nach meiner ersten Schwangerschaft über 30 Kilo zugenommen habe.
Na, welch ein Glück für all ihre Patienten, dass die gebürtige Ostberlinerin keine Schauspielerin geworden ist, was eigentlich ihr Plan war. Stattdessen arbeitet sie zunächst als Krankenschwester, holt nach dem Mauerfall ihr Abi nach, studiert Medizin. Sie arbeitet in der Orthopädie, spezialisiert sich später auf Ernährungsmedizin.
Es ist meine Grundeinstellung, dass Ernährung immer etwas mit Persönlichkeit zu tun hat.
Und dass vor allem der Stoffwechsel darüber entscheidet, ob wir zu viel auf die Waage bringen. Was darüber hinaus Stress mit Übergewicht zu tun hat, sie von Low-Carb-Diäten hält und warum das Gehirn über das Körpergewicht entscheidet. Ernährungsmedizinerin Daniela Kielkowski.
Ich freue mich sehr darauf, wenn wir in etwa 8 Minuten meine Ergebnisse haben, wie mein Stoffwechsel so funktioniert. Mit dem Spirometer haben wir das ja vorhin gerade gemessen. Was ich ganz interessant finde, Sie haben während des Studiums das Fach Biochemie vertieft. Wie hat Sie das auf Ernährungsmedizin gebracht?
Ich hätte ohne Nachhilfe in Biochemie das Studium schlichtweg nicht geschafft, weil ich ja Krankenschwester war erst und dann das Abitur nachgeholt habe und natürlich geschaut habe, dass ich gut durchkomme. Aber ich wollte unbedingt Ärztin werden und hatte dann einen wunderbaren Biochemiker aus der Technischen Universität und der hatte eine Leidenschaft dafür und der hat mir das so nahe gebracht und ich habe praktisch schon damals verstanden, dass Low Carb gar nicht dauerhaft für viele Menschen funktionieren kann und dass eben auch übergewichtige Menschen nicht zwangsläufig Schuld haben an ihrer Problematik. Ja. Und später habe ich dann einen Teil meiner Facharztausbildung in der Orthopädie gemacht und sehr viele übergewichtige Menschen haben dann eben auch Gelenkschmerzen. Allerdings ist da nämlich auch interessant, was war zuerst da, die Henne oder das Ei? Auch nicht bei jedem übergewichtigen Menschen die Gelenkschmerzen dann später, sondern oftmals auch erst und dann kam das Übergewicht. Und meine Kollegen haben immer gesagt, ja, essen Sie die Hälfte, essen Sie einfach weniger. Und die Patienten haben dann einfach gesagt, aber ich esse kaum noch. Und das hat man ihnen einfach nicht geglaubt.
Das ist ein ganz interessanter Mythos, den Sie eben gerade schon angesprochen haben. Das sagen ja ganz viele, wenn du abnehmen möchtest, dann iss halt weniger, als du verbrauchst. Klingt auf den ersten Blick für mich logisch. Aber was passiert dann im Körper?
Also für Menschen, die kein Gewichtsproblem haben, kann der Körper das ganz flexibel ausgleichen. Das nennt man metabolische Flexibilität. Ja. Der gute Wechsel zwischen Kohlenhydratstoffwechsel und Fettstoffwechsel. Den passiert dann aber auch erstmal gar nichts. Aber Menschen, die zum Beispiel permanent unter Stress stehen, auch durch Diäten oder durch Erkrankungen, durch Instabilität im sozialen Leben, wird der Körper unter Stress gesetzt.
Und das zusätzlich unter Stress gesetzt?
Ja, natürlich. Mhm. Und Stress bedeutet für das Gehirn immer eine Energieknappheit. Und man muss einfach davon ausgehen, die Priorität des Lebens ist die Energieverfügbarkeit, womit der Stoffwechsel unser Leben bereitstellen muss. Und der oberste Boss ist das Gehirn. Und wenn man sich mal überlegt, wie klein das Organ ist, ja, dieses Organ verbraucht am Tag gut ein Viertel unseres gesamten Bedarfs. Und was die meisten Menschen nicht wissen, in reinem Zucker. Und was auch schwierig ist, das Gehirn speichert keinen Zucker.
Das heißt, dieses Gehirn ist darauf angewiesen, dass da etwas kommt.
Es misst erstmal immer die Verfügbarkeit. Ja. Und immer wenn es merkt, es kommt zu wenig oder es könnte knapp werden, reguliert es über die Stressachsen die Energie aus dem Körper.
Stress ist ein ganz wichtiger Faktor, der uns daran hindert, abzunehmen. Und auf der anderen Seite auch, der es forciert, dass wir Fette einlagern, dass wir dicker werden. So habe ich Ihr Buch verstanden. Stress, der stille Dickmacher. Sekunde. Jetzt sagen Sie aber in diesem Buch auch, Diäten sind meistens, für die meisten Menschen eigentlich kontraproduktiv. Warum ist das so?
Weil Diäten immer sozusagen ein Defizit herstellen. Mhm. Diäten signalisieren dem Körper immer eine Energieknappheit. Und auf Energieknappheit reagiert der Körper mit Stress. Allerdings muss man noch mal sagen, Stress ist erstmal was sehr Gutes im physiologischen Sinne. Stress aktiviert unseren Stoffwechsel, er muss aber auch enden. Das heißt, er muss sich wieder regulieren. Und, das habe ich ja auch in meinem Buch geschrieben, es wird ja nicht jeder Mensch unter Stress dick, sondern es gibt auch Menschen, die werden durch Stress schlank. Aber es kann auch sein, dass die Menschen, die früher schlank wurden durch Stress, heute durch Stress Übergewicht haben. Es kommt immer darauf an, wie sich das System sozusagen dysreguliert.
Also der Körper ist möglicherweise bei vielen Menschen im Ungleichgewicht.
Und dysreguliert, das spielt
eine, genau. Ein Hormon spielt da eine große Rolle, nämlich das Cortisol.
Genau.
Was ist das für ein Hormon und wie wirkt es im Körper?
Eigentlich ist das ein großartiges Hormon, was uns da die Natur zur Verfügung gestellt hat. Ich sage immer so schön, mit diesem Hormon war es unseren Vorfahren möglich, am Säbelzahntiger vorbeizukommen. Ja, weil dieses Hormon nicht nur Energie für das Gehirn bereitstellt, sondern dieses Hormon greift auch in unsere Denkprozesse ein. Das heißt, Cortisol ist so ein Allrounder und eigentlich ein Freund von unserem Stoffwechsel, weil es diesen Stoffwechsel sozusagen am Leben hält, Energie verfügbar macht, Leistung steigert, aber auch modulierend aufs Immunsystem wirkt. Problematisch wird es nur, wenn es dauerhaft sozusagen freigesetzt wird, wenn wir unter chronischem Cortisol-Einfluss stehen, dann wird es zum Saboteur. Und dann kann es unseren Stoffwechsel so blockieren, dass Menschen sogar mit wenig Essen immer weiter zunehmen und auch langsam erkranken.
Das heißt also, wenn ich eine permanente Cortisolausschüttung im Körper habe, kann der Körper nicht mehr richtig funktionieren. Ich bin in einer ständigen Stresssituation.
Ja.
Und dadurch kommen eben diese Fetteinlagerungen. Dadurch passiert es, dass der Körper nicht umschaltet auf Fettverbrennung zum Beispiel, sondern dass er einlagert und im Stressmodus ist.
Das liegt
und vorbaut für mögliche Mangelzeiten.
Absolut, aber das liegt natürlich an der Funktion, die Cortisol Natur gegeben hat. Mhm. Das Cortisol soll Zucker mobilisieren aus dem Körper, um es dem Gehirn zur Verfügung zu stellen. Und damit setzt es die Fettverbrennung runter, spart Energie an anderen Systemen, fördert die Fetteinlagerung leider vermehrt im Bauchraum.
Mhm.
Genau. Es sorgt für eine Insulinresistenz, für eine natürliche, physiologische, damit der Zucker, den es mobilisiert, nicht gleich wieder in die Muskulatur abhaut. Ja, das ist auch ganz interessant, weil es gibt Menschen, die haben zum Beispiel einen erhöhten Langzeitzucker und bekommen sofort die Diagnose Prädiabetes. Dabei kann es sein, dass sie so oft unter Stress standen, dass selbst die physiologischen Insulinresistenzen mitgezählt wurden.
Okay.
Ja, und sie eigentlich noch gar kein Prädiabetes haben. Also das sind alles, da muss man sich einfach in Biochemie auskennen.
Und deswegen die Biochemie, über die wir schon gesprochen haben, die Biochemie. Sie draufgebracht hat. Wie wir den Cortisolspiegel in Schach halten mit den richtigen Kohlenhydraten, unter anderem. Darüber werden wir gleich sprechen. Vorher haben wir jetzt eine Frau, selber Medizinerin, die viele Diäten ausprobiert hat. Nichts hat richtig geholfen. Stichwort Adipositas, als Krankheit begreifen. Anna Lohmann.
Früher hätte ich mir sofort Gedanken gemacht, ob ich in das Kanu reinpasse.
Früher, das war vor 6 Jahren. Viktoria Witt ist stark übergewichtig, adipös. Die Ärztin wiegt damals etwa 100 Kilogramm mehr als heute. Übergewicht liegt in ihrer Familie. Mit etwa 11 Jahren macht sie ihre erste Diät. Unzählige weitere sollen folgen. She just wants to be beautiful, she goes. Langfristig geholfen hat keine. Eine geplante Kanutour mit Freundinnen sagt sie ab.
Diese Selbststigmatisierung, dass man sich eben auch nicht traut und diese Sorge, Leute lachen über einen, das verhindert dann einfach, dass man sich Sachen traut. Und wenn dann tatsächlich solche Situationen kommen, wo der Anschnallgurt im Flugzeug nicht zugeht, wo der Stuhl im Eiscafé nicht passt, dann wird die Welt gefühlt immer ein bisschen kleiner.
Je kleiner ihre Welt wurde, desto mehr verfiel sie in ungesunde Verhaltensweisen, wie bei Stress zu essen. Gerne hochkalorisches. In der Schule Mobbing, später Blicke.
Übergewichtig sein oder mehrgewichtig sein geht ja immer so einher mit der Vorstellung einer Charakterschwäche. Jemand ist undiszipliniert, faul, strengt sich einfach nicht genug an.
Die Gründe für starkes Übergewicht können vielfältig sein. Hormone, Medikamente, Gene, Verhaltensweisen.
Ich habe schon gemerkt, dass ich schnell ausgepowert bin, dass ich müder bin. Und dieses Gewicht, das droht sich immer weiter nach oben zu spiralisieren. Das hat mir einfach Angst gemacht.
Sie fühlt sich als Versagerin, weil sie es einfach nicht schafft, dauerhaft abzunehmen.
Ich wusste, dass ich mein Leben da ändern möchte und dass ich das eben auch nach all diesen erfolglosen Diätversuchen nicht mehr alleine schaffe.
Ihr Leidensdruck und die Angst vor schweren Folgeerkrankungen stellen Victoria schließlich vor eine schwere Entscheidung. Magen-OP ja oder nein?
Es gibt auch Statistiken darüber, dass Magenoperierte etwas häufiger Depressionen oder sogar Suizid begehen können. Also das ist schon psychisch enorm viel, was da passiert. Oder Suchtverschiebung kann auch ein Thema sein, dass jemand zwar nicht mehr isst, aber stattdessen anfängt, Alkohol zu trinken.
Trotz dieser Risiken wählt sie die OP. Für sie war es die richtige Entscheidung. Sie verliert viel Gewicht auf einmal. Sport und Bewegung sind endlich wieder möglich. Die Dreifachmutter gewinnt vor allem eines zurück. Den Glauben an ihre Selbstwirksamkeit.
Mir ist ganz wichtig, darüber zu sprechen, dass es eben nicht nur um den Einzelnen geht, nicht nur um das Verhalten. Und deshalb erzähle ich auch meine Geschichte. Wir müssen ehrlicher darüber sprechen. Dadurch, dass so viele betroffen sind, knapp die Hälfte der Menschen in Deutschland ist übergewichtig, ein Viertel adipös.
Mit einem Buch will die 44-Jährige aufrütteln. Im Kampf gegen die Volkskrankheit Adipositas sieht sie die ganze Gesellschaft gefordert. Zuckersteuer, Werbeverbote, die Schleswig-Holsteinerin hätte da ein paar Ideen.
Über dieses Thema Prävention kann man so viel erreichen. Und da sollten wir wirklich unsere Energie reinsetzen. Und letztlich spart das dem System auch Geld und den Einzelnen viel Leid.
Seit 2020 ist Adipositas in Deutschland als Krankheit anerkannt. Das und mehr Aufklärung könnte vielen helfen, Stigmatisierung zu überwinden und sich die eigene Welt Stück für Stück wieder größer zu machen.
Das ist ja genau das. Mit ihren fast 18.000 Patienten, die sie schon begleitet haben. Adipositas ist eine Krankheit. Die Menschen können möglicherweise da gar nichts zu.
Absolut. Und sie ist schon eine Krankheit deutlich länger als seit 2020. Mhm. Und das muss man einfach sagen. Es ist kein Schimpfwort, sondern es heißt übersetzt pathologische Fettspeicherkrankheit. Und sie hat weder was mit Willensschwäche noch mit Charakterschwäche zu tun. Und wenn man sich überlegt, seit 2020 anerkannte Erkrankung, wie viele Jahrzehnte Menschen mit Gewichtsproblemen stigmatisiert wurden, bis heute, also auch in medizinischen Kreisen, heißt es immer, wer zu dick ist, isst zu viel oder bewegt sich zu wenig. Und in meiner Praxis habe ich nur Patienten von morgens bis abends, die gesünder leben als ich.
Ja, und werden trotzdem möglicherweise nicht
immer dicker
dünner.
Und nicht mehr dünner.
Schuld
Ganz
ist der Stress. Genau. Und Schuld ist der gestörte Stoffwechsel.
Natürlich auch Erkrankungen, ne, die durch Stress entstehen können. Es ist letztendlich, darf man nie eine Ein-Faktor-Komponente sehen. Es ist am Ende die Summe.
Und auch immer sehr individuell natürlich, darf man Absolut. Auch nicht vergessen. Jetzt haben wir, apropos individuell, meine Ergebnisse der Stoffwechselanalyse durch den Spirometer. Jetzt bin ich mal sehr gespannt, ich habe wirklich nicht gehorcht. Was ist denn so bei mir rausgekommen, ist es denn um meinen Stoffwechsel bestellt?
Also, es Seien ist Sie natürlich offen. So, in der Praxis habe ich noch andere Untersuchungen. Ne? Ich mache auch noch eine Bioimpedanzmessung. Meine Patienten bringen eine Anamnese mit. Ich möchte genau wissen, wie viele Diäten, wie lange, welche Diäten. Ja? Und auch den Gesundheitszustand. Wenn ich jetzt mal so bei Ihnen raufgucke, kann ich Sie erstmal beglückwünschen. Sie haben einen sehr guten Stoffwechsel. Sie haben auch eine sehr gute Leistung. Das heißt, wir kennen uns nicht, aber Sie sind trotzdem in Bewegung. Sie sind ein sportlicher Mensch. Ja? Mhm. Was aber interessant ist, dass Sie hier gemessen wurden vor uns allen, hat Sie ja nicht wirklich runtergebracht. Ja?
Na klar, vor so einer Sendung ist man, ich bin zwar nicht aufgeregt, aber Adrenalin spielt dann auch eine
Ganz
Rolle.
Ganz genau.
Dann ist
und
man fokussierter.
Und deswegen ist die Fettverbrennung sozusagen fast in Ruhe nicht vorhanden. Das hat aber damit was zu tun, dass
Jetzt
Sie fünf Nein, das muss man eben immer ins Verhältnis sehen. Ja. Im Verhältnis sehen. Ne? Viele würden jetzt im Sportstudio so eine Messung kriegen und würden den Rat bekommen, Low Carb zu essen, weil sie verbrennen ja nur Kohlenhydrate, also lassen sie weg. Nein, sondern der Switch auf die Fettverbrennung, der wäre passiert, wenn sie wirklich alleine gewesen wären und in Ruhe. Das kann ich auch an ihrer Leistung sehen. Mhm. Und insofern ist es ein ziemlich guter Stoffwechsel.
Trotzdem bin ich jemand, den Sie in Ihrem Buch als Dofi bezeichnen. Weil ich kenne mich natürlich auch, wie ich aussehe, ohne Bademantel.
Das müsste man
nämlich, jetzt. Ich darf das kurz erklären, nämlich thin outside, dünn nach außen und fett inside. Das ist, also da müsste man auch tatsächlich noch mal gucken, ob im Körper viel Fett schon eingelagert ist. Auch das viszerale Fett und all diese Dinge. Ne?
Ja, aber dann hätten Sie nicht so eine perfekte Leistung.
Okay.
Ja, ich habe nun wirklich schon ein paar Stoffwechsel gesehen. Möglicherweise haben Sie ein bisschen weniger Muskeln, als Sie haben könnten, weil Sie vielleicht sehr oft unter Stress sind. Aber den klassischen Tofu kann ich in Ihnen nicht sehen, weil dann wäre der Stoffwechsel schon verlangsamt.
Und jetzt gucken wir uns mal diese Lebensmittel hier
an.
Da sind ja nun einige Lebensmittel dabei und es gibt Diäten, da wäre zum Beispiel Kartoffel, da wäre Reis und so weiter. Das wäre alles verpönt. Warum sind diese Sachen jetzt hier trotzdem gut?
Also erstmal, selbst das Deutsche Ernährungsinstitut sagt, von unserer Ernährung müssen wir 40-60% Kohlenhydrate am Tag haben. Nun würden ganz viele sagen, ja, die haben wir aber auch in Obst und die haben wir auch in Gemüse. Aber da ist eben auch sehr viel Fructose drin. Es kommt ja auch immer darauf an. Und es kommt auch immer darauf an, was macht der Körper mit den Kohlenhydraten. Das ist auch etwas, was ich immer sage. Es kommt gar nicht darauf an, was wir essen oder wie viel wir essen, sondern in welchem Zustand ist unser Stoffwechsel, wenn wir essen. Sie sagten es vorhin schon, am Ende entscheidet das Gehirn, wie Nahrung verwertet wird. Wird sie gespeichert, weil sich das Gehirn in einem Sparmodus befindet, oder wird es als Energie verbrannt? Aber das sind erstmal alles fantastische Lebensmittel. Ich liebe Kartoffeln. Ich verstehe gar nicht, warum die meisten Menschen Angst haben. Ja, 300 Gramm gekochte Pellkartoffeln haben gerade mal um die 40-45 Gramm Kohlenhydrate.
Und machen auch satt, das darf man nicht vergessen.
Und machen satt und haben fantastisches, bioverfügbares Eiweiß, auch wenn es nicht viel ist. Hat so 4 Gramm auf 100 Gramm, ja. Aber das ist hoch bioaktiv. Dann haben wir natürlich durch die Beeren sehr, sehr gute sekundäre Pflanzenstoffe, Vitamine, Antioxidantien. Durch die Kerne haben wir auch gut Magnesium. Wir haben fermentierte Nahrungsmittel.
Kimchi haben wir hier.
Genau, ne? Das ist alles Hülsenfrüchte, Superfood.
Reis.
Alles, ne? Was hier ist, würde man wirklich auch als Superfood bezeichnen. Das ist alles Nahrung für unser Mikrobiom. Ja? Das heißt, auch unsere Darmbakterien, das ist die Nahrung.
Profitieren davon.
Das ist ihre Nahrung. Und aufgrund dieser Nahrung stellen sie Stoffwechselendprodukte her, die wir brauchen.
Jetzt sehe ich diese Nahrungsmittel. Mhm. Jetzt überlege ich mir, okay, was esse ich denn so am Tag? Ich kann ja jetzt nicht nur Kartoffeln essen. Das heißt, ich meine von Ihnen auch gelesen zu haben, frühstücken wie ein Kaiser, Mittagessen wie ein
König.
Ein König.
Absolut.
Und Abendessen wie ein Bettler.
Kommt drauf an, wie viel Sie am Tag benötigen. Manche meiner Patienten essen auch abends eine echte Portion.
Okay.
Ja, weil wenn jemand einen Verbrauch von 3000 Kalorien hat und mehr, einfach ein riesiger Mensch und kräftig, und Sie würden dem das nur auf 3 Mahlzeiten verteilen, dann würde der ja so müde und schlapp sein. Das heißt, muss man einfach anders verteilen. Aber ich bin immer dafür, dass man morgens versucht, die meiste Energie zu sich zu nehmen, weil unser Körper einfach früh am Tag die meiste Energie verbraucht und dann über den Tag sozusagen weniger werden, sodass man abends einfach auch keinen Hunger mehr hat. Das ist ja, bezahlt ist bezahlt, wie ich immer so schön sage. Wer richtig frühstückt, richtig Mittag isst, und man kann weder vom Frühstück dick werden, noch vom Mittagessen.
Ja, weil da passiert
der
ja noch was.
Abends keinen großen Hunger mehr. Mhm. Problematisch ist es, und das ist das, in der Schleife hängen die meisten Menschen, sie haben abends die Hauptmahlzeit, damit gehen sie schlafen, haben dadurch morgens keinen Hunger, weil die Energie wird auch nicht mehr wirklich verbrannt. Ja, ja. Dann nimmt man sich immer wieder vor, das wird heute ein echt guter Tag, und ab nachmittags kommt es tief. Und dann essen sie wieder in Relation das meiste, obwohl es aber über den Tag gesehen oftmals sogar viel weniger ist, als sie brauchen.
Ich fühle mich ertappt.
Übrigens fehlen mir hier die Nudeln, mir fehlt vor allem das gute Brot. Na klar, auch die Proteine wie Fisch, Tofu, Fleisch, Eier. Also wenn ich mal klassisch sagen soll, was meine Patienten essen, die dann auch irgendwann wieder abnehmen. Ne? Das heißt ja, den Stoffwechsel wieder anregen. Dann würde man morgens um die 200 Gramm Vollkornbrot essen. Was drauf ist, ist mir egal. Ja, meine Patienten sollen ja auch eine Art Unkompliziertheit lernen. Mittags, je nachdem, wie hoch der Verbrauch ist, so zwischen 300, manchmal auch 400 Gramm gekochte Kartoffeln oder 200 bis 350 Gramm gekochten Reis und Nudeln, das glaubt man gar nicht.
Ja, natürlich. Ja? Ja, ich glaube Ihnen das.
Nachmittags auch mal was Süßes oder eine Eiweißportion. Das bespreche ich sozusagen mit den Patienten einzeln. Aber das habe ich letztendlich auch in meinen Büchern beschrieben. Auch warum, wieso, weshalb.
Ein Thema, was auch noch ganz wichtig ist, soziale Stabilität. Auch beim Abnehmen ist das wichtig. Darüber sprechen wir gleich. Vorher zeigt Ihnen Steffi Kühne, wie manche Menschen versuchen, runterzukommen.
Psst, nicht stören. Hier in der Stadtbücherei Lübeck findet gerade der Silent Book Club statt. Der stille Buchclub. Das Besondere, hier gibt es keinen Zwang. Alle können das Buch mitbringen, auf das sie gerade Lust haben.
Hi, ich bin Cindy. Ich bin jetzt das zweite Mal dabei. Und ich habe heute mitgebracht Eine falsche Lüge. Ich kann noch nicht so viel dazu sagen. Ich habe es gerade erst angefangen. Aber der Hauptcharakter ist eine Frau. Und es geht wohl darum, dass sie sehr viel lügt.
Einmal im Monat treffen sich rund 25 Leute aus Lübeck und Umgebung, um eine Stunde in Ruhe zu lesen. Zuerst stellen alle ihre Lektüre vor und suchen sich anschließend einen schönen Platz in der Bibliothek.
Es macht Spaß, es beruhigt mich. Es ist so wie eine kleine Therapie, kann man auch sagen.
Denn diese Stunde bietet etwas, was viele in ihrem Alltag kaum noch finden. Zeit, ungestört zu lesen. Ohne Handys oder Ablenkung. Nicole ist seit dem ersten Treffen 2024 dabei.
Wenn es danach geht, was ich gerne möchte, würde ich gerne regelmäßig lesen. Immer so schaffe ich es vielleicht 2-3 Mal in der Woche irgendwie abends mal zu lesen, weil nach der Arbeit ist einfach der Tag zu voll oder der Kopf zu voll.
Für ihr monatliches Date hier mit dem Buch nimmt sie sich immer Zeit.
Das ist ein super Ausgleich zum Arbeitsalltag, um einfach auch mal so in andere Welten einzutauchen, gerade wenn man so verschiedene Genres unterwegs ist oder auch so, tatsächlich so stimmungsabhängig lesen kann, dass man wirklich den Kopf freikriegt. Und es ist schon was anderes, ein Buch zu lesen, als jetzt eine Serie irgendwie im Fernsehen zu gucken oder einen Film zu schauen, wenn man doch seinen eigenen Film dann dreht und eigene Charaktere irgendwie entwickelt.
Die Silent Book Bewegung kommt aus den USA. Mittlerweile gibt es 2000 Clubs in 60 Ländern, etwa in Chile, Nigeria, Südkorea. Den Lübecker Club hat Denise Bach gegründet. Sie hatte die Idee, nachdem sie ein stilles Buchtreffen in Hamburg besucht hat.
Die Leute waren alle total freundlich, wir konnten uns gut austauschen. Ich habe gleich 3 Buchempfehlungen mitgenommen. Und auf der Heimfahrt in der Bahn habe ich geguckt, ob wir sowas in Lübeck auch haben. Und hatten wir nicht. Und deswegen habe ich direkt die Organisation vom Silent Book Club angeschrieben, in der Bahn zurück und gefragt, ob ich sowas auch in Lübeck starten kann.
Nehmt euch auch Lesezeichen, wenn ihr wollt.
Neben der Möglichkeit, ungestört zu lesen, hat man hier auch die Chance, neue Leute zu treffen. Der große Vorteil, ein gemeinsames Interesse gibt es schon.
Jetzt bin ich relativ neu in Lübeck und dachte mir so, das ist eigentlich ein schönes Hobby, wo man auch gut andere Leute kennenlernen kann. Und deswegen bietet irgendwie dieser Buchclub eine schöne Möglichkeit, Leute kennenzulernen, sich auszutauschen über die Bücher, die man gelesen hat.
Nach einer Stunde Schmökern haben alle hier viel erlebt, ohne diesen Ort tatsächlich verlassen zu haben.
Bei mir wurde noch eine Leiche gefunden. Sehr gut. Und sie wissen jetzt auf jeden Fall, wer der Mörder ist, aber sie wissen nicht, wo er ist.
Und die haben jetzt 2 Raumschiffe, die werden umgerüstet und die brauchen aber dann immer noch 11 Jahre, bis sie dahin kommen. Und das Buch, gefühlt, braucht auch noch so lange.
Kommenden Monat trifft sich die Gruppe wieder für eine kleine Flucht aus dem stressigen Alltag.
Schön, oder?
Was für ein schöner Satz, der gut zu unserer Sendung passt. Flucht aus dem stressigen Alltag. Das ist es nämlich genau. Mal zur Ruhe zu kommen, zu lesen, dem Körper Ruhe zu gönnen, aus dem Stressmodus rauszukommen. Sie nennen das Ganze Strategien außerhalb des Tellerrandes. Genau. Da gehört zum Beispiel auch Schlaf dazu. Wie wichtig ist Schlafen für das Abnehmen?
Elementar. Es gibt viele Menschen, die nehmen alleine nur zu, weil sie einen schlechten Schlaf haben, obwohl sie eigentlich gesund essen und sich bewegen.
Was ist ein schlechter Schlaf? Nachts aufzuwachen, nicht zum einschlafen Beispiel zu können?
Nicht oder? Einschlafen zu können, Durchschlafstörungen zu haben, immer in die Grübelschleifen zu kommen, nicht mehr einzuschlafen, wenn man mal zur Toilette muss. Der Schlaf ist letztendlich Regeneration für den Körper, aber auch Verarbeitungsprozesse fürs Gehirn. Ja, chronischer Stress kann auch unser Denken verändern, unser Fühlen verändern, ja, kann ganze Gruppen verändern, eine Dynamik. Ja, Menschen, die chronisch unter Stress stehen, können viel unruhiger, aggressiver, affektierter werden. Denen fehlt sozusagen die Ruhe, das große Ganze von oben zu betrachten. Cortisol ist schon wirklich ein Arounder und das Gehirn lernt im Schlaf, sortiert im Schlaf. Gute Erfahrungen, schlechte Erfahrungen, Erinnerungsvermögen, das ist ganz, ganz wichtig.
Ganz interessant, ich weiß nicht, ob es eine Mode ist, aber ganz viele, so auch im Freundeskreis hört man immer wieder, Ashwagandha sei das Heilmittel, Allheilmittel gegen einen zu hohen Cortisolspiegel, würde auch beim Schlafen helfen etc. Ist das gut, sowas zu nehmen, um Cortisol, also den Stress im Körper zu reduzieren?
Ich bin bei Nahrungsergänzungsmitteln immer ein bisschen skeptischer, auch differenzierter. Ashwagandha steht momentan auch so ein bisschen in der Kritik, was auch die Leberproblematik betrifft. Am Ende senkt es natürlich nicht den Cortisolspiegel ab, wenn ich dauerhaft unter Stress stehe. Ja, das muss man einfach sagen. Sondern da geht es wirklich darum, dafür zu sorgen, dass mein System wieder Stabilität und Sicherheit bekommt. Ja? Ich muss meinem Körper Stabilität und Sicherheit geben.
Dazu gehört auch soziale Stabilität.
Eins der wichtigsten Faktoren
überhaupt. Da gibt es zwei Typen von Menschen.
Ja, habe ich in meinem Buch beschrieben. Ja, es gibt die Menschen, die nie zur Ruhe kommen, die immer denken, sie müssen die Probleme anderer lösen, die alles persönlich nehmen, obwohl es gar nicht ihr Problem ist, die sofort verunsichert werden, wenn es Kritik gibt, wenn es Wind gibt, die sozusagen auch immer im On sind. Und dann gibt es die Menschen, die eine sehr gute Resilienz haben, die auch ein sehr gutes Selbstbewusstsein haben, die sich abgrenzen können, die Nein sagen können, die auch wirklich sich priorisieren können, indem sie sagen, mache ich jetzt nicht. Ja, und sich Zeit nehmen, auch sich was Gutes tun.
Interessant. Durch Nein sagen kann man dem Körper helfen, weniger Stress zu produzieren und letztendlich auch abzunehmen.
Absolut.
Und ein ganz interessantes, schnelles Thema ist auch die Atmung, weil mit der Atmung kann man auch das Stresslevel im Körper beeinflussen.
Die Atmung ist ein Teil, das Ganze nennt sich, und das finde ich super spannend wissenschaftlich, den Vagusnerv sozusagen, unseren größten parasympathischen Nerven zu stimulieren. Ja, es ist ja praktisch unser parasympathisches System, was für Ruhe sorgt. Und die Atmung ist zum Beispiel eine Möglichkeit, das System runterzubekommen, was sehr schnell geht. Und man merkt es auch sofort.
4, 7, 8. 4 Sekunden durch die Nase einatmen.
In den Bauch, nicht in die Brust. In den Bauch.
7 Sekunden halten.
2 Sekunden halten und 8 Sekunden. Und Sie merken es sofort. Wechselduschen, Eisbaden, all solche Sachen stimulieren diesen Nerv. Aber es ist eben auch ein Fakt, aber den man sehr schnell machen kann. Grundsätzlich ist es erstmal so, auch wie ich es im Buch beschreibe, Dinge umzusetzen, die man selber machen kann, wie regelmäßige Ernährung, regelmäßiges Essen. Wenn Sie sich schon 3-mal am Tag Zeit nehmen müssen, für Ihre Nahrung zu sorgen, tun Sie was für sich.
Wir wollen jetzt etwas für uns tun, und zwar kulinarisch. Vielleicht passt das ja auch gut, ich bin mir sicher, es passt sogar gut, weil sie kocht immer wieder lecker und das Auge ist auch mit. Sora Klipp kocht, das schmeckt.
Moin und hallo zusammen. Wir machen heute ein richtig schnelles, leckeres und vor allem frisches Rezept. Wir machen nämlich ein Shawarma. Ähnlich zu einem Döner ist es ein Streetfood aus dem Nahen Osten und wird auch sonst mit so einem Fleischspieß gemacht, mit Kalb- oder Hähnchenfleisch. Wir machen das Ganze heute in einer vegetarischen Variante, nämlich mit Halloumi. Das ist dieser Käse hier, der ist bekannt auch als Quietschkäse, weil der immer so ein schönes Geräusch macht beim Draufbeißen. Der ist schön fest, kommt eigentlich aus Zypern und der zerläuft nicht. Das heißt, den können wir nachher nämlich auch so richtig schön knusprig ausbacken. Und mit dem fangen wir jetzt auch an. Den müssen wir nämlich jetzt erstmal würzen. Ich habe den Halloumi-Käse jetzt einfach mit einem Sparschäler in so feine Streifen geschnitten, ähnlich zu dem, was man an dem Dönerspieß sonst macht. Und jetzt wird das Ganze gewürzt. Dazu nehmen wir jetzt erstmal ein bisschen Olivenöl. Und jetzt haben wir hier ganz tolle orientalische Gewürze, unter anderem Kreuzkümmel, ein bisschen Zimt kommt damit dazu, gemahlener Koriander, also Koriandersamen, ein bisschen geräuchertes Paprikapulver und süßes Paprikapulver. Salzen brauchen wir das Ganze übrigens nicht. An dem Käse ist genug Salz, das würde sonst zu salzig werden. Also das reicht aus, was wir im Käse haben. Jetzt geht das erstmal auf ein Backblech. Das Ganze geht jetzt in den Ofen bei ungefähr 180 Grad Ober- und Unterhitze für 10 Minuten, bis der Käse richtig schön knusprig ist. Ähnlich wie beim Döner brauchen wir natürlich auch eine Soße und wir machen jetzt eine Joghurt-Sesamsoße. Dafür habe ich jetzt hier griechischen Joghurt, also schön viel Fett. Das gibt nämlich immer richtig schönen Geschmack und so eine schöne Cremigkeit. Dazu kommt jetzt Sesampaste, Tahin. Das gibt es mittlerweile auch schon in jedem Supermarkt zu kaufen und da kommt jetzt einfach großzügig ein so ein Esslöffel mit da rein. Und jetzt brauchen wir noch Knoblauch, so eine halbe Zehe. Dazu kommt noch ein bisschen Zitronenabrieb. Abklopfen. Und natürlich auch für die schöne Frische ein bisschen Zitronensaft. Salz natürlich, kleine Prise Zucker. Und ich mache noch einen kleinen Klacks Wasser mit da rein, damit das noch ein ganz bisschen flüssiger wird. Aber ich glaube, dann haben wir's. Das Ganze wird nachher eingewickelt in so eine Pita-Brote oder in Wraps. Und jetzt brauchen wir natürlich noch ein bisschen mehr zum Füllen. Wir haben jetzt den Halloumi und unsere Soße. Und jetzt brauchen wir noch so ein bisschen knackfrische Toppings. Und die schneiden wir uns jetzt zurecht. Also ich habe jetzt hier Gurke, frische Paprika. Ein paar frische Tomaten dürfen natürlich auch nicht fehlen. Und ich habe hier jetzt frische Minze und glatte Petersilie, meine zwei Favorites. Ich liebe das einfach. Und dann können wir eigentlich auch schon anrichten. Ein sehr einfaches, schnelles Rezept, aber dennoch besonders, weil so ein Halloumi aus dem Ofen hat man jetzt vielleicht noch nicht unbedingt gesehen. Macht es auf jeden Fall nach, das schmeckt, das garantiere ich euch. Und hört mal, wie knusprig das ist. Mmh, gleich noch mehr.
Tschüss. Sensationell, Sora, wirklich sehr knusprig, sehr lecker sah das aus. Und ich würde mal vorschlagen, das könnte eine gute Mahlzeit sein für den Mittag. Ja. Macht satt bis über den Nachmittag hinaus, dass man abends nicht mehr so viel essen muss.
Ja, wenn man natürlich einen langsamen Stoffwechsel hat, braucht man sogar, würden meine Patienten noch mehr Kohlenhydrate bekommen.
Okay, okay.
Einfach damit das Cortisol den Zucker nicht aus der Muskulatur holen muss und damit das System ruhig bleibt.
Und wir müssen noch ein Wort zum Thema Zucker sprechen. Kohlenhydrate sind ja Stärke, sind ja auch Zucker.
Ja.
Aber die werden ja über einen Zeitraum zur Verfügung gestellt.
Die komplexen Kohlenhydrate. Einfachzucker wie in Marshmallows oder Fructose wie in Gummibärchen. Die Kohlenhydrate meine ich nicht. Sondern ich meine die komplexen Kohlenhydrate, die den Blutzuckerspiegel moderat ansteigen lassen, damit länger verfügbar sind im System, sodass nicht sofort im Gehirn die Alarmglocke schrillt.
Denn der Blutzucker so hochschnellt und dann wieder abfällt, das wollen wir nicht. Aber so funktioniert das hervorragend. Ja, Cortisol muss man sich einfach mal auf die Fahne schreiben. Wir haben eben noch über Zusatzstoffe wie Ashwagandha und so weiter geschrieben. Haben wir auch gesagt, alles, was man zuführt, da gewöhnt sich der Körper auch dran. Ist auch nicht gut.
Absolut, der Körper gewöhnt sich auch an Diäten. Das wissen Menschen, die schon viele gemacht haben.
Ich danke Ihnen herzlich, dass Sie da waren.
Ich danke Ihnen.
Super, Daniela Kiekowski.
Dankeschön.
Morgen kommt übrigens Schauspielerin Karin Thaler von den Rosenheim-Cops. Jahrelang hatte sie mit riesigen Problemen durch die Spielsucht ihrer Mutter zu kämpfen. Bin gespannt, was sie dazu erzählen kann. Jetzt gibt es die Landesprogramme, die Nachrichten aus ihrem Bundesland. Bis morgen Abend, 18:45 Uhr, sind wir wieder da. Tschüss und schönen Abend. Super.